Chris Carter. Blutrausch. Er muss töten. Aus dem Englischen von Sibylle Obleger. Gelesen von Uwe Teschner. Hörbuch Hamburg Verlag 2018. Linda Parker betrat ihr kleines Haus in Silver Lake im Nordosten von Los Angeles, schloss die Tür hinter sich und seufzte tief. Es war ein langer, harter Tag gewesen. 5 Fotoshootings in ebenso vielen verschiedenen Studios, quer über die ganze Stadt verstreut. Die Arbeit selbst war nicht besonders anstrengend. Linda liebte das Modeln und sie hatte das große Glück, davon leben zu können. Aber in einer Stadt wie L.A., wo der Verkehr selbst unter Idealbedingungen allenfalls als zähflüssig zu bezeichnen war, stundenlang im Auto zu sitzen, konnte auch den leidensfähigsten Menschen müde und reizbar machen. Linda hatte am Morgen gegen 7.30 Uhr das Haus verlassen, und als ihr roter VW Beetle am Abend in die Einfahrt einbog, zeigte die Uhr am Armaturenbrett 22.14 Uhr an. Sie war völlig zerschlagen und sie hatte einen Bärenhunger. Aber das Wichtigste zuerst. »Wein«, sagte sie, ehe sie das Licht im Wohnzimmer anknipste und sich die Schuhe von den Füßen streifte. »Jetzt brauche ich unbedingt erstmal ein schönes, großes Glas Wein.« Linda teilte sich ihr eingeschossiges, weiß gestrichenes Haus mit Mr. Boingo, einem schwarz-weißen Kater, den sie 11 Jahre zuvor auf der Straße aufgelesen hatte. Sobald das Licht anging, erhob sich Mr. Boingo aus seinem Lieblingssessel, in dem er die letzten 3 Stunden über geschlummert hatte, und streckte die Vorderbeine, ehe er lange und genüsslich gähnte. Linda schmunzelte. »Na, Mr. Boingo, wie war dein Tag? Viel zu tun gehabt?« Mr. Boingo, der sich freute, sein Frauchen wiederzusehen, sprang auf den Boden und kam langsam näher. »Und? Hast du Hunger, mein Kleiner?« fragte Linda, ehe sie sich bückte, um ihn hochzuheben. Mr. Boingo schmiegte sich in ihre Arme. »Hast du schon alles aufgefressen?« Sie gab ihm einen Kuss auf die Stirn. Linda hatte gewusst, dass es ein langer Arbeitstag werden würde und Mr. Boingo ausreichend Futter dagelassen. Trotzdem machte sie einen Schritt nach rechts, um einen Blick auf Futternapf und Wasserschüssel werfen zu können, die nebeneinander in der Ecke standen. Beide waren noch gut gefüllt. »Hunger hast du nicht, oder?« Mr. Boingo begann zu schnurren und blinzelte sie 2-mal aus schläfrigen Augen an.
»Nein, habe ich nicht.«
Linda verstellte ihre Stimme und tat so, als wäre sie Mr. Boingo.
»Ich will einfach nur knuddeln, weil ich mein Frauchen so vermisst hab.«
Sie begann den Kater sanft am Hals und unter dem Kinn zu kraulen. Sogleich verzog sich das Maul des Tiers zu einem zufriedenen Grinsen. »Ja, das gefällt dir, was?« Erneut küsste sie ihn auf die Stirn. Mit dem Kater im Arm ging Linda in die Küche, nahm ein sauberes Glas aus der Geschirrspülmaschine und goss sich eine großzügige Menge aus der bereits geöffneten Flasche südafrikanischem Pinotage ein. Dann setzte sie Mr. Boingo auf den Boden ab und hob das Glas an die Lippen. »Ah«, seufzte sie laut, als sie spürte, wie ihr Körper sogleich entspannte. »Flüssige Seligkeit!« Dann holte sie ihr Abendessen aus dem Kühlschrank, eine kleine Schale mit Salat. Nach einem weiteren Schluck Wein nahm Linda Glas und Salat in die Hand und verließ die Küche. Mr. Boingo folgte ihr. Im Wohnzimmer stellte sie alles auf den Esstisch und schaltete ihren Laptop ein. Während sie darauf wartete, dass er hochfuhr, holte sie aus ihrer Handtasche eine Tube Feuchtigkeitscreme, von der sie sich eine großzügige Menge erst in die Hände, dann in die Füße einmassierte. Mr. Boingo beobachtete die Prozedur mit gleichmütiger Miene von seinem Platz am Fußboden aus. Die nächste halbe Stunde verbrachte Linda damit, Mails zu beantworten und neue Termine in ihren Kalender einzutragen. Als das erledigt war, beendete sie das E-Mail-Programm und beschloss, noch kurz auf ihrer Facebook-Seite vorbeizuschauen. Sie hatte 32 Freundschaftsanfragen, 39 neue Nachrichten und 96 Kommentare erhalten. Sie warf einen raschen Blick zur Uhr links an der Wand. Es war bereits 9:09. Während sie noch hin und her überlegte, ob sie wirklich Lust auf Facebook hatte, sprang Mr. Boingo mit einem langen Satz auf ihren Schoß. »Na du, willst du noch ein bisschen gestreichelt werden?« Wieder antwortete sie mit verstellter Stimme,
»Klar will ich das. Ich war ja den ganzen Tag allein, böses Frauchen.«
Linda kaute ihren Kater noch ein wenig unter dem Kinn. Dann kam ihr plötzlich eine Idee. Es gab da etwas, das sie schon seit Tagen unbedingt ausprobieren wollte.
»Ich weiß was«,
verkündete sie und blickte Mr. Boingo tief in seine kleinen Katzenaugen. »Lass uns eins von diesen Face-Swap-Fotos machen, hm? Was hältst du davon?« Einige Tage zuvor hatte Lindas beste Freundin Maria auf Instagram ein Face-Swap-Bild von sich und ihrem zuckersüßen kleinen Bichon Frisé geteilt. Der Hund litt an einer angeborenen Fehlstellung des Unterkiefers, wegen der ihm permanent die Zunge aus dem Maul hing. Um sich anzupassen, hatte Maria für das Foto ebenfalls die Zunge herausgestreckt. Die Kombination aus wuscheligem weißem Fell, platinblonden Haaren, zwei herausgestreckten Zungen und Marias wie immer übertriebenem Make-up war zum Totlachen gewesen. Und Linda hatte sich vorgenommen, bei nächster Gelegenheit die Face-Swap-App an sich und Mr. Boingo zu testen.
»Ja, genau das machen wir«, sagte sie begeistert und nickte ihrer Katze zu. »Das wird lustig, versprochen.«
Sie nahm Mr. Boingo auf den Arm, angelte sich ihr Smartphone und tippte auf das Icon der App, die sie bereits heruntergeladen und installiert hatte.
»Alles klar, es geht los.«
Sie setzte sich gerade hin und überprüfte den Bildausschnitt auf dem Handy-Display. An der Wand hinter ihr hingen einige gerahmte Bilder sowie eine silberne Lampe. Links von den Bildern befand sich die Tür, die in den kurzen Flur und von dort zu den anderen Zimmern des Hauses führte. Linda war sehr kritisch, was Fotos anging, auch bei privaten Schnappschüssen.
»Nee, das gefällt mir so nicht«,
murmelte sie und sah Mr. Boingo kopfschüttelnd an. Das Licht im Flur war ausgeschaltet, aber die Wandlampe brannte, weshalb das Displaybild an der Stelle einen unschönen Lichtfleck hatte. Linda rutschte ein Stück nach links und warf sich erneut in Pose. Schon war der störende Lichtfleck verschwunden.
»Ah, viel besser.
Findest du nicht auch?« fragte sie Mr. Boingo. Dessen Antwort war ein träges Blinzeln.
»Okay, bring wir's hinter uns, ehe du mir wieder einpennst, du Schlafmütze.«
Die Face-Swap-App war kinderleicht zu bedienen. Man musste nur ein Foto schießen und die App identifizierte automatisch die Gesichter im Bildausschnitt, markierte sie mit einem roten Kreis und vertauschte sie miteinander. Linda hielt den Kater höher und lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück.
»Hier«,
sagte sie und zeigte auf ihr Handy-Display,
»da musst du hinschauen.«
Mr. Boingo, der tatsächlich so aussah, als würde er jeden Moment eindösen, gähnte herzhaft.
»Nein, du dummer Kater, du sollst nicht mich anschauen, sondern das Telefon. Da.«
Abermals deutete sie auf ihr Handy und diesmal schnippte sie dabei mit den Fingern. Das Geräusch zeigte Wirkung. Endlich hob Mr. Boingo den Kopf und wandte sich dem Telefon zu.
»Na bitte, geht doch.«
Linda verlor keine Zeit. Sie setzte ein strahlendes Lächeln auf und tippte auf den Auslöser. Gleich darauf erschien ein erster roter Kreis um ihr Gesicht. Der zweite folgte wenig später. Und als sie ihn sah, war ihre Brust auf einmal wie zugeschnürt, als hätte jemand einen Druckverband um ihr Herz festgezogen. Die App hatte nicht Mr. Boingos Gesicht markiert, sondern etwas im dunklen Türrahmen hinter ihr.
Guten Abend, alle zusammen. Obwohl ihr ein Mikrofon nebst leistungsstarken Verstärkern zur Verfügung stand, sprach Dozentin Tracy Adams an diesem Abend etwas lauter als sonst. Verständlicherweise, denn sie stand in einem bis auf den letzten seiner 150 Plätze besetzten Hörsaal, in dem es durch das Gemurmel zahlreicher Unterhaltungen summte wie in einem Bienenstock. Ihr Publikum bestand nicht nur aus interessierten Studenten der Kriminologie und Kriminalpsychologie, auch einige von Tracys Kollegen waren gekommen und fieberten dem Gastvortrag mit großer Spannung entgegen. Tracy, wie immer mit ihrer altmodischen Katzenaugenbrille auf der Nase, ließ den Blick ihrer ungewöhnlich grünen Augen durch den Saal schweifen.
»Wir wollen gleich anfangen«, verkündete sie. »Deshalb wäre es hilfreich, wenn jeder, der jetzt noch steht, so schnell wie möglich einen Platz finden könnte.«
Sie hielt inne und wartete geduldig. Tracy Adams war ohne Zweifel eine faszinierende Frau. Intelligent, attraktiv, gebildet, charismatisch, elegant und ein wenig geheimnisvoll. Kein Wunder also, dass viele ihrer Studenten, sowohl männliche als auch weibliche, ein klein wenig in sie verschossen waren. Für ihre Kollegen aus der Fakultät galt dasselbe. Und trotzdem war nicht sie der Grund, weshalb der im nordöstlichen Teil des UCLA-Campus gelegene große Vorlesungssaal an diesem Abend aus allen Nähten platzte. Eine geschlagene Minute verging, ehe endlich alle saßen.
»Also«, sagte Tracy, »zunächst einmal möchte ich mich bei Ihnen allen für Ihr Kommen bedanken, wenn doch nur alle meine Veranstaltungen so gut besucht wären.«
Gedämpftes Gelächter schwappte durch den Raum.
»Nun denn«, fuhr sie fort, »bevor es losgeht, möchte ich noch kurz ein paar einleitende Worte zu unserem heutigen Gast sagen.«
Dabei ging ihr Blick zu dem großen, athletisch gebauten Mann, der links neben dem Podium stand. Der Mann, die Hände in den Hosentaschen vergraben, antwortete mit einem scheuen Lächeln. Tracy konsultierte schnell die Notizen, die sie vor sich auf dem Pult liegen hatte, dann hob sie den Kopf und wandte sich wieder an das Publikum.
»Er hat seinen Abschluss in Psychologie an der Stanford University gemacht«, begann sie,
und zwar bereits im zarten Alter von 19 Jahren. Die nächsten drei Worte sagte sie absichtlich langsam und betont. Summa cum laude. Im Saal erhob sich beeindrucktes Raunen. Ebenfalls an der Stanford University, fuhr sie fort, erlangte er wenig später seinen Doktortitel in Kriminal- und Biopsychologie. Da war er gerade 23. Seine Dissertation mit dem Titel »Psychologische Deutungsansätze krimineller Verhaltensmuster« ist bis heute Pflichtlektüre im NCAVC des FBI. Eine kurze Pause. Für alle diejenigen unter Ihnen, die nicht oder nicht mehr wissen, was diese Abkürzung bedeutet, die Rede ist vom Nationalen Zentrum für die Analyse von Gewaltverbrechen. Erneut warf sie einen kurzen Blick auf ihre Aufzeichnungen, ehe sie sich wieder ihren Zuhörern widmete. Obwohl ihm wiederholt eine Stelle als Profiler in der Einheit für Verhaltensanalyse des NCAVC angeboten wurde, ist unser heutiger Gast eisern geblieben und hat es stattdessen vorgezogen, beim LAPD zu arbeiten. Diesmal war das Gemurmel noch ein bisschen lauter. Tracy wartete, bis wieder Ruhe eingekehrt war, dann sprach sie weiter. Bei der Polizei von Los Angeles hat er nahezu mit Lichtgeschwindigkeit die Karriereleiter erklommen. Beispielsweise war er der jüngste Polizist in der Geschichte des LAPD, dem jemals der Dienstgrad eines Detective verliehen wurde. Seine Aufklärungsquote ist unerreicht. Erneut hielt sie inne, diesmal allerdings um des Effekts willen. Unser Gast ist ein mehrfach ausgezeichneter Detective beim Morddezernat 1 des LAPD, einer Eliteeinheit innerhalb der Abteilung für Kapitalverbrechen, die ins Leben gerufen wurde, um sich mit aufsehenerregenden Gewalt- und Serienverbrechen zu befassen, die zeitaufwendige Ermittlungen und spezielles Fachwissen erfordern. Tracy hob den rechten Zeigefinger, um ihren nächsten Satz zu unterstreichen. Und damit nicht genug. Aufgrund seines wissenschaftlichen Hintergrunds in Kriminalpsychologie und in Anbetracht der Tatsache, dass unsere so wundervolle Stadt eine ganz eigene Sorte von Psychopathen hervorzubringen scheint, diese Bemerkung sorgte erneut für Gelächter im Saal, wurde unser Gast einer noch erleseneren Einheit innerhalb des Morddezernats 1 zugeteilt. Alle Morde, bei denen ein besonders hohes Ausmaß an Sadismus oder Brutalität im Spiel ist, werden LAPD-intern als sogenannte UV-Morde klassifiziert. UV für Ultraviolent. Unser Gast heute Abend hat einen Job, den die meisten Detectives in diesem Land nicht für $1 Million machen würden. Er ist der Leiter der UV-Einheit des LAPD. Erneut drehte sie sich zu dem Mann neben dem Podium um. 150 Augenpaare folgten ihr. Ich habe sehr lange gebraucht, um ihn zu überreden, hier an die UCLA zu kommen und mit Ihnen über eines der faszinierendsten Themen innerhalb der Kriminologie und Kriminalpsychologie zu sprechen, den modernen Serienmörder. Von einem Moment auf den anderen herrschte eine geradezu gespenstische Stille im Saal. Ich habe die große Ehre, Ihnen heute Abend Detective Robert Hunter vom LAPD vorstellen zu dürfen.